»Olle Ziege«, zischte ich Billy hinter dem gestreiften Rücken des Fräuleins zu. Meine Mitschülerin kräuselte entzückt ihre Mundwinkel und ließ sich auf einen Stuhl fallen. Wie gern ich ihr imponierte. Erneut dachte ich, dass sie ein wunderbares Modell abgeben würde und dass ich einmal wirklich eine Frau aus Fleisch und Blut brauchen würde, die ich so malen konnte, wie es mir in den Kram passte, die zu mir gehörte. »Mach dir nichts draus, Lottchen«, sagte Billy und streckte aufseufzend die Beine in den braunen Strümpfen von sich. »Wir Frauen dürfen wählen und wir dürfen Kaffee trinken, wo es uns beliebt.« »Ich mache mir gar nichts draus. Wie du weißt, denke ich, dass Frauen sogar viel mehr dürfen als das«, gab ich zurück und setzte mich auf den Platz ihr gegenüber. »Nur du scheinst das nicht zu glauben.« Billy gab mir einen strengen Stups. »Denk doch mal nach. Wie viele weibliche Künstler kennst du?« »Ein paar«, sagte ich und fühlte mich dennoch plötzlich zerknirscht und dumm. Blätterte ich nicht tagtäglich die Kataloge der Galerien durch? Besuchte ich nicht jeden Sonntag die Ausstellungen der Stadt? Und doch fiel mir tatsächlich kein einziger Name einer Frau ein. Was bedeutete das? Etwa, dass Billy am Ende recht hatte? Sag, wen? Gabriele Münter, antwortete ich schnell und sah sie herausfordernd an. Und Hanna Höch. Hanna Höch ist nur berühmt wegen Hausmann, Billy grinste. Und Gabriele Münter wegen Kandinsky. Es stimmte. In unserer hübschen Weimarer Republik war einiges neu, aber auch vieles beim Alten geblieben. Und weibliche Selbstständigkeit, das vertrug sich nicht mit dem großen Ego der Männer. Das tut es vermutlich nie. Willst du damit sagen, dass ich eine Berühmtheit heiraten sollte, wenn ich selbst Malerin werden will? Es wäre kein Fehler, sagte Billy, und ich sah, dass sie es halb ernst zu meinen schien. Darauf kannst du lange warten, sagte ich. Ich werde niemals heiraten. Es zerstört nur die Kreativität, wenn man sich an einen Menschen bindet und nicht an die Kunst selbst. Ich widme mein Leben der Malerei. Anders funktioniert es nicht.
Wenn ich nur wüsste, was an unserem Aufenthalt in Schweden in diesem Jahr anders ist als früher. Ich kann nicht aufhören, deswegen zu grübeln. Schon oft waren wir zu Besuch bei Lotte, Ernst und ich. Und mehrmals auch ich allein. 1951 fuhren wir erstmals nach Stockholm, dann besuchte Lotte uns in Bremerhaven. In diesem Sommer sind wir nun in Småland, wo Lotte jetzt also lebt. Und alles ist anders als vorher, obwohl es mir selbst seltsam scheint, das Wort vorher zu benutzen. Wovor denn? Auf jeden Fall ist alles anders. Ich bleibe dabei, alles ist falsch. Und das, nachdem es jahrelang richtig schien, wieder mit Lotte zusammen zu sein, mit ihr zu essen, spazieren zu gehen, über alles zu sprechen. Nun ja, über fast alles. Denn natürlich gibt es Dinge, über die wir schweigen. Gibt es die aber nicht in jeder Freundschaft? Ja, selbst in der Ehe? Vielleicht liegt es daran, dass wir dieses Mal bei Lotte mit im Haus wohnen, weil sie hier in Südschweden endlich genug Platz für Besuch hat. In ihrer ersten Wohnung in Stockholm konnte man keinen Schritt tun. Das Zimmer, der Flur, ja selbst Bad und Küche waren voll gerümpelt und überall hingen, standen, lehnten, lagen ihre Bilder. Wir mussten in einem Pensionszimmer schlafen und kamen nur zum Kaffee zu Lotte in die Wohnung. Dann stiegen wir vorsichtig über die Berge aus Kunst, wie Wanderer über lose Felssteine, und ich fühlte mich unbehaglich, weil mir mein Gesicht von allen Seiten entgegensah und auch mein nackter Körper, der heute so anders aussieht als damals. Danach zog Lotte in eine größere Wohnung um, doch nun hatten wir es uns schon angewöhnt, in der Pension abzusteigen, und dabei blieb es dann. Dieses Jahr in Kalmar schlafen wir zum ersten Mal alle unter einem Dach. Es ist merkwürdig, sich andauernd in den dämmerigen Zimmern zu begegnen. Ernst und ich haben daheim in Bremerhaven eine eheliche Routine, die vor allem darin besteht, sich nicht allzu viel auf der Pelle zu hocken. Er geht morgens früh aus dem Haus, fährt ins Büro, später ins Theater, wo er bis abends, oft bis in die Nacht bleibt. Ich fliege ein und aus wie ein Vogel im Taubenschlag. Wenn ich Aufträge habe, bin ich auch den halben Tag fort. Wenn nicht, töpfere ich in der kleinen Werkstatt, die ich mir eingerichtet habe, lese, gehe spazieren und versuche, den Tag nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Lotte sagt, Kalmar tue ihr gut. Sie sei glücklicher als zuvor in ihren Stockholmer Jahren. Sie finde hier mehr Anerkennung. Es stimmt, denke ich. In die schwedische Hauptstadt kamen genug Maler aus aller Welt, zu viele geflüchtete Juden, die hängen geblieben waren nach dem Krieg und sich gegenseitig die Kunden wegnahmen. Auf dem Land gibt es immerhin mehr Platz, mehr Weite. Und Kalmar ist, wie Lotte sagt, noch nicht so angestochen. Lotte Laserstein ist hier ein Name, eine Künstlerin, die man empfiehlt, wenn jemand ein Porträt wünscht.
Sie hörten Meine Freundin Lotte von Anne Stern. Gelesen von Britta Steffenhagen und Heike Warmuth. Ein Hörbuch des Argon Verlags.